Domradio Menschen.
Freudenwort.de. So heißt die Webseite von Susanne Niemeyer. Und damit ist schon viel gesagt über unseren Gast heute in der Sendung Menschen. Es geht um Freude und um das Wort, um die Freude an Worten und um Worte, die Freude machen. Susanne Niemeyer malt mit ihren Worten Geschichten, die sie dann in Bücher oder ihren Blog oder in Postkarten gießt. Oder sie sucht in Schreibseminaren mit den Teilnehmern nach deren Worten und deren Geschichten. Also um Worte, um Freude und um Geschichten geht es heute. Aber auch um einen Engelimbiss und um die große Freiheit. Herzlich willkommen, Susanne Niemeyer. Ging es gut, aus dem Norden heute anzureisen?
Vielen Dank. Ja, es ging ganz wunderbar. Ich bin durch die Sonne hierher gefahren. Der Zug hat mich nach Köln gebracht. Ganz gut.
Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Es ist Dienstag, die Sendung Menschen im Domradio. Susanne Niemeyer, unsere Gäste stellen sich immer selber vor. Deswegen bitte, Alter?
44.
Beruf?
Autorin.
Berufung?
Autorin.
Religion?
Christlich.
Wie gerne christlich?
Sehr.
Von meinem Vater habe ich?
Die Lust an Äpfeln.
Ohne meine Mutter?
Wäre ich nicht geboren.
Wenn ich als Kind draußen sein konnte?
Dann habe ich mich irgendwo am Feldrand versteckt.
Ohne Donald Duck?
Wäre das Leben halb so lustig.
Von Erika Fuchs habe ich gelernt?
Dass deutsche Klassiker gut in Comics passen.
Im Konfirmandenunterricht habe ich gemerkt,
dass auch wenn etwas ganz langweilig ist, es einen trotzdem überzeugen kann.
Im großen Feld der kirchlichen Jugendarbeit konnte ich
mich ausprobieren.
Ein Jahr habe ich im Moor gearbeitet, um
Schafe zu hüten.
Diakonin wollte ich werden, um
die Welt mit Jugendlichen zu entdecken.
Bethel hat mich angezogen, weil
ich dort die Diakoninnenausbildung machen konnte.
Im Studium habe ich vor allem
gelernt, selbstständig zu arbeiten.
In der Urlaubsseelsorge arbeiten hieß in meinem Fall
immer am Meer sein und morgens die Sonne sehen.
Als Redakteurin bei Andere Zeiten konnte ich
schreiben und schreiben lernen und redigieren lernen und auch damit leben, dass Texte doof sind.
Selbstständig machen wollte ich mich, als ich gemerkt habe,
dass ich im Herzen eigentlich doch eine Bäuerin bin und meine Zeit gern selbst einteile.
Die eigene Sprache findet sich, wenn
man sie sucht und ausprobiert.
Meine Schreibseminare halte ich an Orten, die
mir selber gefallen und die inspirieren.
Mut brauche ich, wenn
ich mir ganz genau überlege, was ich eigentlich tue, Tag für Tag.
Selbstständig arbeiten heißt vor allem,
ich zitiere Hilde Dumin, meine Füße in die Luft stellen und sehen, dass sie trägt.
Als ich letztes Jahr plötzlich im Krankenhaus war,
hatte ich auf einmal die Pause, die ich so lange ersehnt hatte.
Ein Text schmeckt wie Pommes, wenn?
Wenn er knusprig ist und wenn ich eigentlich mehr will.
Die große Freiheit gibt es, wenn?
Ich an meinem Hausstrand in Owelgönne stehe und ein Buch dabei habe und entweder lese oder schreibe.
Gottes Namen sind für mich
geheim.
Ganz viel Stoff. Ich freue mich auf diese 2 Stunden. Zu Gast heute in dieser Menschensendung ist Susanne Niemeyer. Susanne Niemeyer, eben haben wir schon Sie schon gefragt, Beruf, und Sie haben gesagt Autorin. Berufung, Sie haben gesagt Autorin. Ganz frisch erscheint gerade ein neues Buch von Ihnen. Das heißt Eva und der Zitronenfalter. Das sind Frauengeschichten aus der Bibel. Vor kurzem ist Die große Freiheit, der Wasserwandler, erschienen. Das ist die Jesusgeschichte, ins Heute verlegt. Sie schreiben einen Blog, freudenwort.de heißt der. Sie schreiben Geschichten, Sie machen Postkarten. Und meine erste Frage ist, wann ist eine Geschichte für Sie?
Interessanterweise werde ich das in meinen Schreibseminaren oft gefragt. Wenn ich sage, schreib doch mal eine Geschichte, dann haben die meisten im Kopf, dass es einen Anfang und einen Höhepunkt und einen Schluss haben muss, weil wir das so gelernt haben. Und ehrlich gesagt kann ich gar nicht sagen, was die richtige Definition für eine Geschichte wäre.
Aber ich meine auch jetzt gar nicht die Form, sondern dann habe ich mich blöd ausgedrückt. Ich meine, wann ist etwas, wann machen Sie etwas zu einer Geschichte? Eigentlich muss ich sagen, wann gibt es ein Thema?
Also, jetzt verstehe ich.
Ja. Also wann ist was, wo ich sage, darüber will ich schreiben?
Das Interessante ist, finde ich, das Allerinteressanteste, dass man, glaube ich, aus allem eine Geschichte machen kann. Also das finde ich den Reiz aus jeder Sache, die einem so begegnet. Aber ich mache das natürlich meistens dann, wenn mich irgendwas so berührt, dass es mich, also dass ich weiter darüber nachdenke, dass es so ein und noch gibt.
Mhm. Ein und noch.
Genau.
Das heißt, wenn Sie merken, dass Sie noch nicht fertig sind mit dem, was Sie da sehen.
Genau. Und wenn ich das Gefühl habe, das könnte vielleicht anderen auch so gehen. Also es könnte interessant sein, was nach diesem und noch kommt.
Okay. Was auch immer Sie schreiben das in einer ganz eigenen Sprache. Also ich merke das immer daran, wenn ich nach einer Weile einfach einen Text sehe und da gibt es keine Autorenzeile, aber ich weiß, von wem er ist. Spätestens dann weiß ich, dass jemand seine eigene Sprache hat. Bei Ihnen weiß ich das schon lange, weil ich das irgendwie einfach verfolgt habe, was Sie so geschrieben haben. Und im Fragebogen habe ich danach gefragt, wann man denn eine eigene Sprache oder wie man sie denn findet. Und Sie haben gesagt, naja, wenn man sie sucht. Mhm. Wann haben Sie denn Ihre eigene Sprache gefunden? Wie lange ist das denn schon?
Das kann ich nicht so richtig beantworten, aber ich würde sagen, ich erinnere mich, dass ich schon als Kind wahnsinnig gern Geschichten geschrieben habe. Insofern glaube ich, war ich immer irgendwie auf dem Weg, eine eigene Sprache zu finden, ohne dass ich das selbst reflektiert habe.
Und es gibt nicht so einen Punkt, an dem Sie gemerkt haben, jetzt diese Sprache, das bin ich und ich bin diese Sprache? Oder war das immer so?
Ich glaube, es gab immer wieder so Momente. Ich habe zum Beispiel als Jugendliche, wie wahrscheinlich viele Jugendliche, Gedichte geschrieben. Und da gibt es so ein paar, mit denen ich so ganz eins war und wo ich sogar heute noch sagen würde, das ist ganz okay. Mhm. Also es ist mir heute nicht ganz peinlich, weil es die Sprache einer 16-Jährigen war und dann war es vorbei. Und ich glaube schon, dass es so Schritte gab, wo, wo ich auf einmal so eins mit mir war in der Sprache. Mhm.
Sie erzählen Bibelgeschichten, die Frauengeschichten habe ich gerade genannt, die Jesusgeschichte. Mhm. Macht es Ihnen, also ist die Bibel ein besonderer Stoff für Sie oder sagen Sie, ich will jetzt eine Bibelgeschichte erzählen oder ist das wie mit allem anderen und wenn es ein und noch in der Bibel gibt, dann fangen Sie an zu erzählen?
Ich glaube schon, dass die Bibel ein besonderer Stoff ist, weil die so viel hergibt. Also man ist ja nie fertig mit der Bibel. Tatsächlich, wenn ich auf einer einsamen Insel fahren würde, dann würde ich die Bibel mitnehmen und gar nicht nur deswegen, weil ich glaube, dass sie jetzt irgendwie ein besonders gutes Buch ist oder gar das beste Buch, sondern weil ich glaube, damit ist man nicht so schnell fertig. Also die kann man immer wieder lesen, die Geschichten kann man immer wieder anders lesen, ich verstehe die auch immer wieder anders. Ich glaube, selbst bei Geschichten, die man eigentlich gut kennt, wie die Weihnachtsgeschichte, sagen wir mal, bin ich immer wieder verblüfft, dass ich doch noch was Neues entdecke, also was für mich Neues.
Mhm. Sie haben ja jetzt gerade die Frauengeschichten herausgebracht, Eva und der Zitronenfalter. Und Sie haben erzählt, da war Ihnen so ein bisschen, auf die Idee wären Sie nicht sofort gekommen, weil Sie hatten das Gefühl, das ist sehr 80er, was da ist.
Ja, genau. Ich bin gefragt worden, ob ich das machen möchte. Und ich habe tatsächlich erst gedacht, ah nee, das war doch in den 80ern, dass man so Frauengeschichten aus der Bibel gelesen hat oder bearbeitet hat. Und das ist natürlich vermessen, das ist natürlich Quatsch, weil es total aktuell ist. Also es ist überhaupt nicht 80er. Sondern vielleicht war es von mir auch eine Abwehr, dass ich dachte, boah, es ist einfach ein anstrengendes Thema, Frauengeschichten aufzubringen. Also weil es mit Feminismus zu tun hat. Und ja, ich glaube, es ist einfach anstrengend, sich damit zu befassen.
Warum ist das als Frau anstrengend?
Weil es immer etwas davon hat, dass ich in so einen Modus komme, dass ich meine, mich rechtfertigen zu müssen. Also warum ich das mache und warum das wichtig ist, sich mit diesen Themen zu befassen. Und nein, dass es nicht so ist, dass Frauen und Männer tatsächlich gleichberechtigt sind. In der Bibel ja schon mal gar nicht, aber auch heute nicht. Das ist halt anstrengend. Das hat damit zu tun, dass man verletzt werden kann, dass man angegriffen werden kann.
Das ist ja auch, das ist ja genau die Strategie oder die Taktik in meinen Augen. Da wird Widerstand entgegengesetzt und Widerstand macht mürbe. Und wenn das dann mürbe gemacht hat, dann braucht man sich um die Frauenfrage nicht mehr so zu kümmern.
Genau.
Von daher freue ich mich, dass Sie die Anstrengung auf sich genommen haben. Die Eva-Geschichte, die ist sehr, auch sehr witzig geschrieben. Und die Schlange darin ist auf einmal eine Frau.
Ja,
eine spalterische Frau.
Es ist ja auch nicht so, dass nun alle Frauen die besseren Menschen wären. Das würde ich auch nicht behaupten.
Das würde ich auch nicht behaupten. Aber trotzdem haben Sie sozusagen die Schlange als Frau erscheinen lassen.
Ja. die war für mich tatsächlich auch immer weiblich, weil, also ich, das ist jetzt sehr subjektiv, aber ich glaube, es ist immer die andere Seite, die es in mir ja auch gibt. Also die Schlange und die was zerstören will und die neidisch ist und die so reingrätscht. Die Seite, würde ich sagen, habe ich ja auch und sie ist mir unangenehm. Deshalb finde ich es nur richtig, sie als Frau zu besetzen, weil sie eben meine andere Seite ist.
Und weil sie tatsächlich genau das macht, sie spaltet. Und sie sät Zwietracht. Also genau. Zwietracht, das steckt ja schon im Wort drin, dass man entzweit, dass man zwei Seiten macht. Und ja, also Eva und der Zitronenfalter, das ist ihr ganz neues Buch, ist gerade erschienen?
Es ist erschienen.
Es ist erschienen in der Edition Christmas. Das sind Frauengeschichten aus der Bibel. Und in ihren Texten tauchen ganz oft Bäume, Strand, Wasser, Feld, Erdbeeren, keine Ahnung was auf, Erdbeerbrause. Das hat damit zu tun, dass sie als Kind viel draußen waren. Und darüber sprechen wir nach den Nachrichten. Die Sendung Menschen im Domradio heute mit Susanne Niemeyer. Und ich habe eben gesagt, in ihren Büchern kommen oft Wälder oder Wasser oder Strände vor. Also die spielen oft draußen und das liegt daran oder auch daran, dass sie gerne draußen sind, dass sie gerne draußen liegt. Das liegt auch daran, dass sie als Kind viel draußen waren. Und das wiederum liegt daran, dass da, wo sie gewohnt haben, da gab es ganz bald einen Feldrand.
Genau, wir haben in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, also gar nicht besonders idyllisch, aber dieses Mehrfamilienhaus stand eben genau am Rand der Stadt, da wo das Feld begann. Und für mich war das immer so ein bisschen Freiheit. Ich habe mich immer ein bisschen in das Feld geflüchtet, als ich schon ein bisschen älter war. Und vorher ist meine Oma immer mit mir raus ins Feld gegangen. Das war so ganz typisch, dass wir rausgegangen sind.
Was heißt denn ins Feld gehen? Sich ins Maisfeld legen oder an den Feldrand? Was heißt denn ins Feld gehen?
Nee, Maisfelder gab es, glaube ich, damals noch nicht. Jemals erinnere ich mich nicht. Das ist schon alles Korn gewesen. Also Weizen und Gerste und genau, Roggen auch. Zum einen spazieren zu gehen, da gehen ja viele Wege, so Feldwege eben durch. Und das erinnere ich total aus meiner Kindheit, dass wir ganz viele spazieren gegangen sind. Aber ich glaube, wesentlicher war für mich noch, dass ich das oft, also ich bin oft geflohen tatsächlich. Also ich bin ganz ungern zur Schule gegangen und habe, muss ich gestehen, in einer Zeit so viel geschwänzt, wie es mir möglich war, ohne dass das Konsequenzen hatte. Und dann bin ich immer ins Feld gegangen. Also es war für mich immer so ein bloß raus können.
Und was gab es draußen, was so attraktiv war?
Die Weite. Also deshalb mag ich Feld auch so gerne, weil es so unbegrenzt ist. Ich finde auch den Wald schön, aber da hat man ja die Weite nicht. Und im Feld kann man weit gucken. Und da fühlte ich mich immer frei.
Musst du noch nicht mal ins Meer fahren? Nach Horizont, ohne dass man ans Meer muss?
Es ist ein bisschen wie das Meer tatsächlich. Und witzigerweise erinnere ich mich, als Kind hatte ich die Vorstellung, da war ich noch kleiner, dass man da tatsächlich drin schwimmen können müsste, weil es ja so aussieht. Wenn das so der Wind darüber geht, dann sieht es ja aus wie Wellen. Und ich habe das tatsächlich mal probiert. Das klappte natürlich nicht.
Zu schwimmen?
Ja, ich dachte, es geht, in dem Korn zu schwimmen. Ja. Aber ich lag dann platt auf der Erde. Das geht nicht.
Und alles hat gepiekt.
Ja, das auch.
Beide Großelternpaare von Ihnen waren Bauern. Also Sie haben einfach auch viel gelernt über, wie man aus Erdbeeren Brause macht oder wie man Gurken einlegt oder so.
Genau, wobei beide Großelternpaare nur noch Nebenerwerbsbauern waren, beziehungsweise meine Großeltern mütterlicherseits, mit denen ich weit mehr gemacht habe, die haben tatsächlich das Leben auf einem Hof gegen das Leben in einer kleinen Wohnung eingetauscht. Also als ich Kind war, waren die schon keine Bauern mehr. Sie haben nur erzählt davon ganz viel. Und meine Oma wusste noch ganz viel und hat trotzdem immer eingemacht, obwohl sie die Kirschen auch im Supermarkt hätte kaufen können.
Haben Sie das übernommen? Sind Sie jemand, der Essen konserviert, der einen macht, der einen weckt, der Marmelade kocht oder was weiß ich?
Ich habe eine Zeit lang das ganz viel getan. Also tatsächlich alles eingekocht und Brot gebacken und Marmelade gemacht und alles, was man so selbst machen kann. Das mache ich jetzt weniger, aber ich habe einen winzigen Balkon in der Stadt und auf diesem Balkon versuche ich immer ein bisschen wenigstens was anzubauen. Ein paar Tomaten und ein paar Cosmea und damit ein bisschen was wächst.
Und was kann man im Moment ernten? Oder im Moment bei Ihnen auf dem Balkon?
Ja, ist nichts zu ernten. Also, aber
keine Kräuter, kein gar nichts.
Doch, Kräuter gibt es schon, das stimmt. Kräuter kann man ernten und außerdem sind natürlich die ersten Narzissen da, wie überall.
Ein Großvater war wichtig für Sie und der hatte so eine Haltung der Welt gegenüber, die so eine freudige Neugierde der Welt gegenüber ist.
Ja. Mein Großvater hat immer warum gefragt. Also auch wenn er mir was erzählt hat, dann hat er immer die rhetorische Frage warum vorausgesetzt und dann hat er erzählt, was er erzählen wollte. Und das ist mir, glaube ich, in Fleisch und Blut übergegangen, das warum zu fragen.
Das ist also so, haben Sie diese Neugier ein Stück angenommen. Ihr Großvater hat aber auch viel gelesen.
Ja, mein Großvater war eigentlich, wie gesagt, kam aus einem Bauernhaus und es war ein bisschen ungewöhnlich. Die waren keine reichen Leute, eher wirklich kleine Leute, irgendwo von einem kleinen Dorf. Und aus irgendwelchen Gründen wurde mein Großvater von seinem Lehrer mit 14, glaube ich, gefragt oder es wurde gesagt, der Junge muss Klavier lernen. Und das ist so abwegig gewesen in dieser Welt, so wie er erzählt hat. Und dennoch hat sein Vater es ihm ermöglicht. Und er hat Klavier gelernt. Und dann ist er tatsächlich Musiker geworden. Und das, finde ich, ist ganz besonders, weil zwischen den Schweinen und all dem, was da so war, ja, ist er halt Musiker geworden. Ist dann im Krieg gewesen und bezeichnet die Kriegsgefangenschaft als die schönste Zeit seines Lebens, was ja auch etwas sonderbar ist. Er war bei Amerikanern in Kriegsgefangenschaft und konnte dort im Offiziersorchester spielen und hat den Jazz kennengelernt.
Was für ein Instrument hat er denn gespielt?
Er hat weiterhin Klavier gespielt, aber auch Klarinette.
Ah,
und dort
okay.
vor allem dann eben Klarinette. Und Jazz hat ihn, das hat für ihn, glaube ich, es hat ihm eine neue Welt eröffnet. Und nach dieser ganzen Nazi-Zeit war das für ihn was ganz Besonderes, so hat er erzählt. Also auch da war er ganz neugierig und ich glaube, das habe ich übernommen. Und ich mag diese Geschichte so gern.
Haben Sie sie mal aufgeschrieben?
Ich habe immer mal wieder so Teile daraus ausgeschrieben und mein Opa kommt vor in meinen Geschichten, immer wieder mal, aber nie die ganze. Ich glaube, ich könnte es auch nicht. Ich kenne sie nicht zusammenhängend.
Okay. Also das war jetzt die Musik, aber für Sie war eben auch wichtig, dass Sie mit Ihrem Opa über Bücher sprechen konnten, weil Sie selber Bücher geliebt haben, oder?
Stimmt, ich bin auf die Musik gekommen, weil es ja auch was mit Bildung zu tun hat. Mein Opa kommt eben aus keinem Bildungshaushalt, das heißt, er hat auch, da hat keiner studiert, es gab nicht groß Bücher oder so. Aber in der Wohnung meines Opas gab es das schon. Der hat viel gelesen und zwar so alles, ganz viel so wissenschaftliche Bücher. Geschichtsbücher fand er ganz spannend, hat tatsächlich alles über Hitler gelesen und mir immer auch weitergegeben, immer in dem Unverständnis, wie das sein konnte, dass der Mann an die Macht gekommen ist und alles passiert ist, wie es passiert ist. Aber er hat auch ganz viel Belletristik gelesen, Krimis und die haben wir auch ausgetauscht. Und irgendwann war ich in einem Alter, dass ich ihm auch Bücher gegeben habe und dann haben wir gegenseitig Bücher getauscht.
Religion kam in dieser Welt nicht vor, das wäre falsch, aber so richtig für sich entdeckt haben Sie die Religion erst in der Zeit der Konfirmation. Darüber sprechen wir dann gleich weiter. Susanne Niemeyer ist heute aus Hamburg zu uns gekommen in die Sendung Menschen und wir sind da angekommen in Ihrer Geschichte, dass Sie jetzt ein bisschen nicht mehr nur Kind sind, sondern auch Jugendliche sind und dann zur Konfirmation gegangen sind. Sie mussten viel auswendig lernen und sie hatten damals viel mit Ole zu tun, ein Junge, dem es im Konfirmationsunterricht ein bisschen ähnlich wie Ihnen ging und der auf einmal gesagt hat, so, und ich habe entschieden, ich lasse mich nicht konfirmieren. Mit Ihnen hat das was gemacht.
Genau, das hat aber auch eine Vorgeschichte, weil Ole war tatsächlich ein bisschen, ich war so dankbar, dass ich so eine Art Seelenverwandten da gefunden hatte. Mein Eindruck war, der Großteil der anderen haben einfach gemacht, was man macht. Und Ole war einer, der tatsächlich sich auch gefragt hat, glaube ich das eigentlich? Und was sind das eigentlich für Geschichten? Und so ging es mir auch. Wir haben ganz viel auswendig gelernt, aber ich dachte mal, ich verstehe gar nicht, was das mit meinem Leben zu tun hat.
Richtig auswendig gelernt?
Ja.
Psalmen oder was?
Wir haben Psalmen gelernt und ganz viel Lieder. Also sehr evangelisch gewesen und da spielt ja einfach ein Lied eine große Rolle. Ich freue mich jetzt drüber, dass ich das kann. Insofern hat es dann doch was Gutes gehabt, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es die richtige Art ist, Konfirmandenunterricht zu machen.
Genau. Was fänden Sie die richtige Art?
Ich glaube schon die Auseinandersetzung, was hat das mit meinem Leben zu tun? Oder mit dem, nee, in meinem Leben tatsächlich.
Okay, also Ole war ein Seelenverwandter.
Genau, und wir haben gemeinsam dann in den Pausen viel darüber geredet. Und wirklich das, was der Pastor da nicht gemacht hat, haben wir versucht selbst rauszufinden, was das mit uns zu tun hat und was wir davon glauben können und was nicht. Und Ole ist zu dem Schluss gekommen dann, er lässt sich nicht konfirmieren, weil er glaubt das nicht. Und ich bin zu einem anderen Schluss gekommen, was damit zu tun hat, dass eine Freundin von mir mich zu einem Jugendkreis mitgenommen hat. Und dort haben wir viel Volleyball gespielt, das hat mir gefallen und viel Tischtennis. Aber wir haben eben auch Andachten selbst gemacht. Und das Gute war, dass es da keinen Pastor gab. Nichts gegen Pastoren. Aber wir mussten es alles selbst machen und haben selbst ausprobiert, wie wir Andachten gut finden. Und das hat was bewegt.
Wenn man es selber machen muss, dann muss man ja auch Worte finden, die man glaubt, mit denen man was anfangen kann.
Genau.
Dann kann es ja keine fremden, aufoktroyierten Texte mehr geben.
Genau. Also wir haben natürlich an den Bibeltexten uns viel lang gehangelt und auch an Büchern, die wir gelesen haben. Damals übrigens eher aus dem sehr frommen Spektrum. Aber das war spannend, weil da konnte man sich ja dran reiben. Also wir haben viel diskutiert darüber und gestritten auch. Aber wir haben auch ausprobiert, wie wir beten können. Also wie geht das, so eine Sprache zu finden, die unsere ist. Mhm. Und wir waren eben alles Jugendliche zwischen, ich würde sagen, 14 und 18. Mhm. Und dann haben wir Jugendgottesdienste gemacht, selbst gemacht. Das war gut.
Sie haben ein Umfeld gefunden, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, in dem Sie gut sein konnten, in dem Sie wachsen konnten und sich auseinandersetzen mit Gott und der Welt. Mhm. Das hat Ihnen so gut gefallen, dass Sie das noch ein bisschen verlängert haben. Sie haben nach dem Abitur ein Jahr im Moor gearbeitet. Ja. Das klingt jetzt so archaisch, aber das lag daran, dass es da ein Tagungshaus gab.
Ja, es lag vor allem daran, dass ich nach der Schulzeit, die, wie ich gesagt schon habe, nicht besonders mochte, dachte, ich muss jetzt erstmal weg. Und ich hatte auch überlegt, ob ich auf eine unbewohnte Insel gehe und Vögel zähle, tatsächlich in der Nordsee. Also ich wollte irgendwo hin, wo nichts ist. Und da war das Moor gerade richtig. Und eigentlich war meine Idee, wie gesagt, da Schafe zu hüten. Aber die Schafstelle war schon besetzt. Und dann kam ich in ein Tagungshaus, wo tatsächlich nachhaltig gewirtschaftet wurde, wo es viele so Themen gab, die rund um Ökologie und aber auch Ökumene, Meditation. Es war so ein ganz guter Pool an Dingen, die für mich alle so, wow, völlig neu waren.
Und Sie konnten haben Sie ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, also sowas? Oder ein ökologisches soziales Jahr? Wie auch immer, Sie konnten als noch nicht Studentin, nicht mehr Schülerin einfach da sein und sich mit allen Dingen auseinandersetzen?
Genau, das konnte ich, aber natürlich musste ich auch arbeiten. Also ich habe einfach in der Küche ganz viel gearbeitet, ich habe im Garten viel gearbeitet, ich war für dann doch Enten und Schafe zuständig.
Ach.
Aber ich musste auch sowas machen wie Bohnen ernten und das, wo ich ganz große Angst vor Spinnen habe. Und in den Bohnen saßen immer viele Spinnen. Also es war in vielerlei Hinsicht, habe ich viel gelernt.
Und was haben Sie dann gemacht? Die Spinnen ignoriert oder?
Nein, ich habe weiter Angst gehabt und versucht, die Bohnen um die Spinnen herum zu pflücken. Meine Spinnenangst bin ich nicht losgeworden da, aber wir haben uns irgendwie arrangiert.
Die Spinnen und ich.
Genau.
Danach waren Sie angezogen von einer Ausbildung, die man in Bethel machen kann. Das ist eine Ausbildung zur Diakonin.
Ja.
Die haben Sie auch angefangen. Und warum Sie Bethel angezogen hat, was es mit dieser Ausbildung auf sich hat, die eine doppelte ist, eine staatliche und eine kirchliche, das erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher hören wir einen Text, den Susanne Niemeyer für uns heute hier ausgesucht hat.
Hochlebe Plan B. Er führte viel zu lang ein Schattendasein. Plan B, das sind Patchwork-Familien. Camping an der Müritz statt Trekking in Mexiko. Balkon statt Garten, Ole statt Martin, Gummistiefel statt Flipflops. Schuldnerberater statt Wirtschaftsanwalt, Kaiserschmarrn statt Pfannkuchen. Plan B ist die Antwort des Lebens, wenn das Leben nicht so spielt, wie ich es geplant hatte. Schokolade ist aus, nehmen Sie Maracuja. Muss nicht schlechter sein, ist nur anders. Mir waren schon immer diese Coaches suspekt, die fragten, was ich in 10 Jahren machen will. Woher soll ich wissen, was das Leben so vorhat? Die halbe Bibel ist Plan B. Ich weiß, der Satz ist gewagt, aber denken Sie ans Paradies. Die Sache war schnell gescheitert, aber draußen kann man auch ganz gut leben. Denken Sie an die Sintflut. Die ganze Menschheit wollte Gott vernichten. Im zweiten Anlauf beschloss er, doch keine so gute Idee. Und schließlich Jesus endete am Kreuz. Manche sagen, Gott hat das alles genau so gewollt und geplant. Glaube ich nicht. Ich glaube, all diese Geschichten zeigen, dass Gott ein Meister des Plan Bs ist. Er kann aus dem größten Mist Gutes machen. Hoffnung siegt über Resignation. Mit Plan B kommt man durchs Leben, weil es immer weitergeht, weil es Verwandlung gibt. Manche nennen das Auferstehung. Das war ein Text aus meinem Blog.
Der heißt freudenwort.de. Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist heute die Autorin Susanne Niemeyer, die unter anderem bloggt, das heißt freudenwort.de. Und aus diesem Blog hat sie uns den Plan B B mitgebracht. Die halbe Bibel ist Plan B und Gott ist ein Meister von Plan B?
Ich glaube schon.
Warum haben Sie diesen Text ausgesucht?
Ich glaube, der spiegelt so ganz gut mein Leben und meine Lebenseinstellung. Das ist so meine Erfahrung, dass ich eher Plan B erlebt habe als Plan A.
Das heißt, Sie hatten Plan A im Kopf und dann ist aber Plan B passiert?
Vielleicht hatte ich Plan A gar nicht immer so ganz genau im Kopf, sondern so ein bisschen vage Vorstellungen, wie Plan A zu sein hätte.
Mhm.
Und dann kam es irgendwie ganz anders.
Aber Sie sind ganz entspannt und ganz zufrieden mit dem, wie es ganz anders kam.
Ich staune darüber manchmal, weil ich denke, eine Zeit lang habe ich tatsächlich gedacht, man muss sein Leben so planen. Also man muss wissen, was man in 10 Jahren will. Und das wusste ich nie. Das konnte ich nie so sagen. Ich hatte so ein paar Dinge, von denen ich wusste, dass ich das gerne würde. Aber bei vielen auch nicht. Und ich staune, dass es so gut geht.
Es ist vielleicht ja auch eine Fähigkeit. Also ich kenne durchaus viele Menschen, die darunter leiden, dass ihre Vorstellung vom Leben nicht so gekommen ist. Also zum Beispiel, wenn Menschen sich sehr doll Kinder wünschen und keine bekommen. Oder wenn Familie dazugehört und auf einmal geht der andere weg.
Ja.
Und es ist nie wieder diese Familie und man kann es nicht mehr heil machen. Und ich kenne durchaus viele Menschen, die dann wirklich sehr darunter leiden, dass der Plan A, so wie sie sich ihr Leben gedacht hat, nie wieder passieren wird.
Ja, das kenne ich auch tatsächlich.
Das heißt, es ist auch eine Fähigkeit, über sich selber zu staunen und Plan B willkommen zu heißen im Leben.
Genau, und ein bisschen auch wirklich dafür offen zu sein, mal gucken, wie es weitergeht. Weil dass es weitergeht, ist zumindest meine Erfahrung in meinem Leben. Ich will das nicht für die gesamte Menschheit sagen, aber es geht weiter.
Also Barack Obama hat es sogar nach der Wahl gesagt, egal was passiert, am nächsten Morgen geht die Sonne auf.
Ja, so ist es bisher immer gewesen, muss man ja so sagen.
Was tun Sie denn dafür? Also wenn es eine Fähigkeit ist, dass Sie über Plan B ihn willkommen heißen können, offen dafür sind, darüber staunen können. Was tun Sie denn?
Ich glaube, ich kann tatsächlich ganz gut im Moment leben. Also obwohl ich schon auch jemand bin, die plant und Dinge jetzt nicht nur auf sich zukommen lässt, aber ich kriege das ganz gut hin. Heute Morgen zum Beispiel war ich ziemlich müde noch, als ich im Zug saß, aber trotzdem habe ich dann, dachte ich, wow, ist das schön, hier in den Sonnenaufgang zu fahren. Was für ein Moment. Und ich hatte mal so eine Zeit, da hatte ich ganz fürchterlichen Liebeskummer, weil genau das passiert ist, was Sie gerade erzählt haben, dass ein Mann mich verlassen hat und meine Vorstellung, wie es hätte sein sollen, einfach nicht geklappt hat. Und da habe ich mir vorgenommen, jeden Tag 3 Sachen aufzuschreiben, die trotzdem gut waren. Das ist jetzt keine so revolutionär neue Idee, aber das hat so viel bewirkt, weil ich tatsächlich gemerkt habe, ja, es ist jeden Tag was gut, das stimmt einfach.
Und das hat gemacht, dass Sie mit dem, wie das Leben eben leider jetzt war, irgendwann gehen konnten.
Ja, und dass ich tatsächlich auch neugierig war auf jeden nächsten Tag. Also was wird denn morgen gut sein?
Susanne Niemeyer heute zu Gast in der Sendung Menschen. Nachdem Sie sich ein bisschen von Ihrer Schulzeit erholt hatten und ein bisschen im Moor gebuddelt haben, Schafe gehütet und in der Küche gewerkelt haben und sich mit Ökologie und Ökumene an diesem Ort, an dem Sie das Jahr verbracht haben, auseinandergesetzt haben, hat sie eine Ausbildung angezogen. Das ist in Bethel, kann man die machen. Das ist Diakonin werden. Diakonie im Gemeinwesen heißt das. Und ich habe das mal ein bisschen nachgeschlagen. Das ist eine Ausbildung mit einem landeskirchlichen Examen für alle, die mit doppelter Qualifikation, also das heißt in kirchlicher und staatlicher Anerkennung, in Kirche und Diakonie arbeiten wollen. Das hat sie angezogen. Das ist ja schon besonders.
Naja, mich hat eigentlich ganz banal angezogen, ich wollte mit Jugendlichen arbeiten und zwar so kirchliche Jugendarbeit machen. Also das, was ich selbst als so toll erlebt habe, wollte ich weitergeben und weitermachen. Und die Leute, die Hauptamtlichen, die ich selber erlebt habe, waren Diakone.
Ah, Sie hatten ein Vorbild.
Ja, genau, ich hatte Vorbilder.
Okay, das heißt, die hatten genau diese Ausbildung durchlaufen. Also wenn man sich das jetzt anguckt, was das genau bedeutet, dann haben sie praktisch sich sowohl theologisch geschult, als auch sie mussten einfach einen ganz normalen sozialen Beruf lernen.
Genau, so war das. Ich habe Sozialpädagogik studiert, Schwerpunkt Medienpädagogik.
Und wie geht das mit der theologischen Ausbildung? Also wie passt das eine mit dem anderen zusammen?
Also damals war es anders als es heute ist. Da ist es tatsächlich so gewesen, dass man ein Jahr zusammen lebt. Also mit der gesamten Gruppe, 20 Leute waren das, die diese Ausbildung begonnen haben. Man lebt ein Jahr zusammen und hat dann Unterricht, also theologischen Also ich glaube, wie ein Theologiestudium, in aber kleiner und verschulter natürlich. Mhm. Und es geht immer in Blöcken, 6 Wochen Unterricht, 6 Wochen Praktikum, 6 Wochen Unterricht, 6 Wochen Praktikum und so weiter.
Das, also Diakon oder Diakonin, das klingt direkt auch nach Diakonisse. Also wenn Sie sagen, zusammen gelebt haben, war damit auch eine bestimmte Lebensform verbunden?
Naja, Diakonissen, also so ganz einfach gesagt, könnte man ja sagen, sind es die evangelischen Nonnen. Mhm. Nicht kontemplativ, sondern eben arbeitend. Mhm. Und Diakoninnen gibt es auch noch gar nicht so lange. Ich weiß es nicht mehr genau, 70er oder 80er. Vorher waren das nur Männer. Das war in meiner Zeit natürlich schon anders. Und tatsächlich geht es darum.
Ist es nicht toll, dass man sagen kann, das war in meiner Zeit natürlich schon anders?
Ja, wirklich ein toller Satz. Toll. Ja, auf jeden Fall. Bethel ist tatsächlich, ich habe Bethel auch deshalb ausgesucht, oder Nazareth dort, die Ausbildungsstätte, weil es eine sehr progressive, kritische, wenig konservative Ausbildungsstätte war. Das war für mich das Allerwichtigste.
Das heißt, Sie hatten schon Männer und Frauen in der Ausbildung und haben eben in Blöcken gelernt und dann mussten Sie aber ganz normal studieren, oder?
Genau, und dass das Jahr vorbei war, also das erste Jahr, dann macht man es in Blöcken, muss zusammen leben. Es geht ganz viel auch um Gruppenbildung und Gruppendynamik und Selbsterfahrung, das alles kommt da auch groß vor oder kam da damals sehr vor. Und dann geht es ins ganz normale staatliche Studium. Man hat aber immer noch Wochenendkurse, wo es theologische Themen gab.
Wo man als Gruppe auch zusammenbleibt?
Als da haben sich tatsächlich alle Studierenden, alle die Diakonen, die in der Diakonenausbildung sich befanden, getroffen. Also es waren so wechselnde Mischungen. Aber ohnehin gab es einen großen Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Jahrgängen. Man kannte sich irgendwie auch ein wenig.
Mhm. Medienpädagogik. Was wollten Sie denn mit der Medienpädagogik? Was war die Vorstellung?
Ach, vielleicht erstmal andersrum. Ich habe angefangen, Sozialpädagogik zu studieren, fand es irgendwie auch interessant und merkte aber, das ist ja ganz anders als das, was ich mir so vorgestellt hatte. Also wieder auch die Plan A, Plan B Frage und merkte, ich kann mir nicht gut vorstellen, in klassisch sozialpädagogischen Berufen zu arbeiten. Ich fand es spannend, aber ich dachte, das ist nicht mein Weg.
Okay.
Und dann habe ich geguckt, wo die Nischen sind, die mir entsprechen. Und das war dann tatsächlich alles, was irgendwie mit Literatur zu tun hatte.
Was war denn daran nicht Ihr Weg? Weil Sie wollten ja klassische Jugendarbeit machen. Das kann man ja als Sozialpädagoge. Dann geht man in so ein Jugendzentrum und ist da und macht irgendwie, was weiß ich, nachmittags und abends oder Wochenende Angebote.
Genau, das konnte ich mir auch schon nicht so richtig vorstellen, weil ich gemerkt habe, so offene Jugendarbeit ist auch nicht mein Ding. Ich möchte gerne inhaltlich mit Menschen arbeiten, mit Jugendlichen. Und das ist nicht der Schwerpunkt an der FH gewesen, wo ich war.
Aber über die Medien kamen die Inhalte und die Bücher.
Genau.
Die Literatur.
Also ich habe dann selbst gesucht, wo eigentlich mein Weg ist. Und da merkte ich ja, dass ich gerne inhaltlich arbeiten möchte und dass ich gern was mit Sprache machen will. Also ich habe damals schon ganz viel ausprobiert, mit Jugendlichen zu schreiben. Und meine Diplomarbeit war auch Erzählen mit Jugendlichen, die eigene Sprache finden. So, das war mein Projekt damals. Und da hat sich so die Verbindung rauskristallisiert, dass ich gern Seminare mache und dass ich gern schreibe und am allerliebsten mit Jugendlichen. Und das ist übrigens immer noch so geblieben. Eigentlich finde ich es am allerspannendsten mit Jugendlichen.
Machen Sie das denn noch?
Ich mache das ganz selten nur noch, weil tatsächlich dafür leider das Geld oft nicht da ist. Also ich müsste es dann wohl ehrenamtlich tun.
Ja, jedenfalls wäre dann ja der nächste Schritt gewesen, dass Sie diese Ausbildung zu Ende machen. Und dann nach dem Studium wäre was gekommen?
Nach dem Studium macht man ein Anerkennungsjahr. Das habe ich gemacht in Hamburg in der Urlauberseelsorge. Das habe ich während meines Studiums auch schon oft gemacht. Und dann bin ich ganz klassisch hängen geblieben. Also es kam einfach eine gute Stelle nach der anderen.
Sie hätten aber nochmal zurück eigentlich.
Richtig.
Das meine
richtig,
ich. Also
richtig.
Hätten Sie, um Diakonin zu werden, wer hätte nochmal einen Schritt gefolgt?
Es hätte noch ein Jahr gefolgt, wo man nochmal wieder gemeinsam schulisch quasi ausgebildet wird, theologisch und eingesegnet wird.
Dieses Jahr haben Sie so lange vor sich hergeschoben, bis es dann irgendwann nicht mehr ins Leben gepasst hat, bis daraus Plan B geworden ist. Und das erzählen wir gleich. Susanne Niemeyer, heute unser Gast in der Sendung Menschen, eine Autorin. Ich sage mal, also Wortmenschen, nicht Autoren oder Autorinnen. Sie sind das heute. Erzählt haben wir Ihre Geschichte bis dahin, dass Sie Diakonin werden wollten, also gleichzeitig theologische Arbeit und soziale Arbeit verbinden wollten. Und dann ist aber daraus, wir haben alles fein fertig gemacht, auch das Anerkennungsjahr, aber das in der Urlaubsseelsorge. Das heißt, Sie waren immer auf den Nordseeinseln unterwegs und haben dafür Geld bekommen.
Nee, ich war eher an der Ostsee unterwegs.
Okay.
Das war mein
Aber sie haben Geld dafür bekommen, dass morgens die Sonne aufging und sie das sehen konnten.
Das ist richtig, aber als ich das dann beruflich, im Studium habe ich das gemacht, immer als Job. Trotzdem hat man dafür Geld bekommen, aber man hat Veranstaltungen auch gemacht und hat sozusagen Seelsorgeangebote gemacht, in dem Sinne nicht, dass man Einzelgespräche führt, sondern dass man Abendandachten macht oder dass wir Gute-Nacht-Geschichten für Erwachsene und Kinder erzählen und Familienangebote machen, also etwas. Also ganz oft haben Leute gesagt, oh, wenn Kirche so zu Hause auch wäre. Das stimmt natürlich zur Hälfte. Weil die eine Hälfte war auch, dass man einfach am Meer ist und dass die Sonne das ihre tut und die Wellen und der Strand.
Dass die Menschen sich Zeit nehmen.
Genau, dass die Menschen Zeit haben, dass die Menschen auch offen sind. Also
die Urlaubsstimmung hat das befördert. Genau. Und Sie konnten jedenfalls, waren am Meer und haben Geld dafür bekommen. Ja, ich muss immer Geld zahlen, wenn ich ans Meer gehe.
Das ist richtig. Ja, das habe ich.
Aber es war Arbeit und Arbeit, die Ihnen Spaß gemacht hat, sonst wären Sie ja nicht da hängen geblieben.
Genau, ganz großartig. Ich bin gern am Meer, da ist ja auch viel Weite. Ich mag gern das Norddeutsche. Und ich fand das auch ganz spannend, diese Angebote für Menschen im Urlaub zu machen, weil das in der Tat eine spannende Lücke ist. Also da sind Leute auf einmal offen, irgendwas mitzumachen, was sie sonst vielleicht nicht machen würden. Oder sie sind offen für Themen, die sonst im Alltag wenig Platz haben.
Ja, und trotzdem kam dann der Moment, wo Sie gesagt haben, ist nett hier, aber reicht jetzt auch.
Es war sowieso eine begrenzte Stelle. Und nach 2 Jahren musste ich mir was Neues suchen. Und dann
hätten Sie ja nach Bethel gehen können und Ihre Diakoninnen-Ausbildung zu Ende machen.
Das stimmt. Ich weiß gar nicht, warum ich das zu dem Zeitpunkt nicht gemacht habe. Ich glaube, ich war schon so Hamburg verliebt. Vielleicht auch, weil ganz schnell dann die nächste Stelle kam. Also ist alles so ineinander übergegangen.
Die nächste Stelle ist wieder sowas, was einem so die Sehnsucht in die Augen treibt, weil Sie haben bei Andere Zeiten gearbeitet. Ich denke, ganz viele Hörer und Hörerinnen werden das kennen. Das ist ein Adventskalender, der Andere Zeiten heißt.
Ja, also der heißt der Andere Advent.
Der Andere Advent, Entschuldigung. Genau. Aber die Redaktion heißt Andere Zeiten. Ja. Das gab es damals noch nicht. Das haben Sie sozusagen mit erfunden.
Genau, also meine Stelle war, ich war Pressereferentin bei der damals nordelbischen Kirche, evangelischen Kirche. Und dort hat mein damaliger Chef Hinrich Westphal mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, in diesem kleinen Redaktionskreis des Anderen Advents, den es damals schon gab, aber ganz klein noch gab, ob ich da nicht einfach mal reinschnuppern möchte. Und das fand ich ganz großartig und es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich mochte den Kalender ohnehin schon, ich kannte ihn auch schon. Und just in dem Jahr, wo ich da war, hat Hinrich Westphal mit seinen damaligen Kollegen beschlossen, dass sie sich selbstständig machen mit dem Verein Andere Zeiten. Mhm. Und dort bin ich mitgegangen dann.
10 Jahre sind Sie da geblieben und haben im Fragebogen gesagt, ich habe gelernt zu schreiben, zu redigieren, Texte, auch Texte, die nicht gut sind, einfach nicht gut sein zu lassen und damit zu leben. In diesen 10 Jahren, was war das Besondere an diesen 10 Jahren?
Für mich war es wirklich, dass ich, glaube ich, einen guten Lehrer hatte. Also da ist vieles auch nervig gewesen, wie das halt so ist. Das ist ja irgendwie nie, nirgendwo ist der Himmel nur.
Nie ist das Paradies da.
Genau. Aber tatsächlich war das gut. Wir haben endlos über Texte diskutiert und an Texten gestritten. Und wir haben wirklich um Worte gerungen. Und immer ging es darum, zu begründen, warum man etwas schreiben will oder warum nicht. Und was man sagen will und was nicht. Und auch, warum etwas gut ist und warum nicht. Und das hat, also da habe ich wirklich viel gelernt.
Das schult.
Genau, es hat total geschult. Das hat manchmal hat einen wahnsinnig gemacht, weil man dachte, nein, ich will jetzt nicht mehr diskutieren. Aber es ist so gut für die Texte.
Und nach 10 Jahren haben Sie gesagt, ja, und dann irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich bin ich doch Bäuerin. Will ich Bäuerin sein.
Das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit.
Das ist auch nur ein Bild. Das
Ich habe immer davon geträumt, nicht dieses, ich muss 8 Stunden irgendwo hingehen, sondern ich kann selbst entscheiden, wann ich arbeite. Und ich bin in meinem Herzen eigentlich eine Frühaufsteherin. Ich mag es gern, ganz früh morgens zu arbeiten. Jetzt im Sommer ist das toll. Wenn es um 5 wieder hell wird, noch ist es das ja nicht, dann mag ich gern arbeiten. Und ich mag aber auch genauso nach 1 nicht arbeiten. Und das ist etwas schwierig in einem Büroberuf, oder war es damals. Und ich dachte, ich möchte es so gern selbst einteilen, so wie ich das während meiner Studienzeit konnte.
Und wie ist jemand, also ich meine, also ein Bauer hat total, eine Bäuerin hat ganz viel Arbeit und das ist auch von auch anders fremdbestimmt, säen und ernten. Ja, man muss säen, wenn man säen muss und man muss ernten, wenn man ernten muss. Egal, ob man dann Lust hat, am Strand zu liegen, man muss ernten.
Das ist richtig.
Und das ist ja, wenn man selbstständig arbeitet, auch so.
Ja, genau. Man denkt ja immer so, ach, da kann man so machen, was man will und morgens um 11 Wein trinken, das läge mir fern. Aber es ist ja nicht so. Man hat ja auch Abgabefristen und all dies und muss das alles auch sehr genau selbst kontrollieren.
Ja, und ich finde auch gerade, wenn es um Veranstaltungen geht, was ja auch immer dazu gehört, wenn man mit Worten arbeitet, dann gibt es da einfach auch so Sä- und Erntezeiten.
Ja.
Also es gibt einfach März, April, jeder will was, Oktober, vielleicht noch halben November will auch jeder was, aber im Juli will niemand was von einem. Also es gibt einfach so Zeiten, dann, damit muss man mit Ebb und Flut, muss man mitgehen, sonst wird man wahnsinnig.
Genau. Das Bäuerliche, was ich meine, hat vielleicht auch so, dass ich gerne das verbinde, das Private und das, also was quasi Erwerbsarbeit ist. Also ich schreibe, dann brauche ich eine Pause und mache die Wäsche. So, und das finde ich hat etwas, also dass das nicht so getrennt ist, hier Arbeit, da Leben, sondern dass es sich verbindet.
Ich kann jetzt nicht mehr auf Hamburg und Cefalu auf Sizilien, auf den Benediktshof, den Nationalpark Kalkalpen, Stömne Garden in Schweden eingehen, weil das sind nämlich alles Orte, an denen sie Schreibseminare anbieten, weil sie machen nämlich auch das noch, sie reisen gerne und dann bieten sie da Schreibseminare an, dann reisen die Menschen ihnen hinterher, das haben sie aus der Urlaubsseelsorge behalten.
Naja, sie reisen mit mir.
Oder so, sie reisen mit ihnen jedenfalls an schöne, inspirierende Orte.
Ja.
Sie selber haben aber auch, sind sich auch treu geblieben im Sinne von, was damals die Diakoninnenausbildung gewesen ist, das Kirchliche mit den, der Literatur zu verbinden, weil sie schreiben oft über Bibel. Zum Beispiel haben sie den Wasserwandler mitgeschrieben, die große Freiheit, das ist eine Jesusgeschichte. Und ich habe gedacht, oh Gott, noch eine Jesusgeschichte und ich muss sie lesen. Wahrscheinlich hätte ich es privat nie gelesen, aber es ist so spannend, dass wir das gleich erzählen. Die Autorin Susanne Niemeyer heute zu Gast in der Sendung Menschen. Und Susanne Niemeyer, ich habe jetzt ein Buch in der Hand, das ist gar nicht ihr allerneuestes Buch, aber ein neues Buch. Ja. Es heißt Die große Freiheit, die Geschichte des Wasserwandlers. Und auf dem Cover sieht man glitzerndes Wasser, die Schrift ist auf das Wasser so draufgelegt. Das ist bei Adeo erschienen. Und ich habe eben schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich es freiwillig gelesen hätte, weil... Ganz ehrlich, noch jemand, der die Jesusgeschichte im Heute erzählt. Ich habe sogar. Aber nun gut, nun kamen sie in die Sendung und ich mag ihre Texte sehr gerne. Also habe ich gesagt, okay, muss sie jetzt durch. Und ganz ehrlich, ich fand es so spannend, obwohl ich natürlich weiß, wie die Geschichte ausgeht. Jeder weiß, wie die Geschichte ausgeht. Aber ein Reiz war natürlich zu wissen, wie macht sie es denn jetzt? Wie erzählt sie es denn weiter? Aber ich fand es wirklich spannend erzählt. Kompliment.
Vielen Dank.
Was haben Sie gemacht? Warum wollten Sie die Jesusgeschichte heute erzählen?
Also ganz ehrlich, weil ich mit ganz Jesus ehrlich? Eigentlich wenig anfangen kann.
Okay.
Also ich konnte immer wenig mit dem anfangen, weil ich immer fand, also bei all meiner Liebe für biblische Geschichten, fand ich die Jesusgeschichten immer die am wenigsten mich ansprechen.
Denn warum?
Weil Jesus immer so ein Besserwisser ist. Der ist ja sowieso einer, der im traditionellen Sinne ohne Sünde ist und alles weiß und alles kann. Und
jemand, mit dem man sich nicht messen kann, weil man immer verliert.
Ja, gar nicht nur sich messen, mit dem man vielleicht auch keinen Spaß hat. Also weil er immer alles besser weiß. Und ein bisschen ja als Lehrer eben auftritt und nicht als...
Als Kumpel.
Ich habe das Gefühl, nicht als Suchender.
Mhm.
Das ist wahrscheinlich falsch, wenn man genauer liest. Aber trotzdem ist so mein Gefühl immer gewesen. Jesus ist kein Suchender, sondern ein Wissender.
Sie haben das trotzdem gemacht.
Genau, das fand ich den Reiz dann. Dass, ich habe es ja mit einem Kollegen geschrieben, mit einem Freund.
Matthias Lemme.
Richtig.
Das ist auch ein bisschen irritierend. Da stehen zwei Namen drauf und ein Text. Und man kann überhaupt nicht sagen, wo Matthias Lemme aufhört und Susanne Niemeyer anfängt oder umgekehrt. Aber trotzdem haben Sie das jetzt nicht jeden Satz zusammengeschrieben.
Nein, gar nicht. Es sind zwei Menschen, zwei Freunde von Jesus oder zwei Jünger, wie immer man das nennen möchte, die Sophie und der Alex. Und ich habe die Sophie geschrieben und Matthias hat Alex geschrieben. Und das ist auch tatsächlich so, wir haben einzeln geschrieben. Aber wir haben eine sehr ähnliche Sprache. Wir haben schon ein Buch zusammengeschrieben. Das klappt ganz gut.
Naja, aber vielleicht liegt das dann daran, dass beide, also es sind schon innerhalb der Jüngerschaft oder Jüngerinnenschaft, sind Sophie und Alex schon die am meisten Raum haben.
Ja.
Es ist zwar eine ähnliche Sprache, aber das eine ist schon deutlich ein Männer-Ich und das andere ist deutlich ein feminines Ich.
Ja, das stimmt.
Und das ist ja natürlich, also diese Fähigkeit zur Introspektion, in sich reinzugucken, das haben dann einfach auch ein Mann und eine Frau gemacht.
Ja, das fanden wir auch wirklich wichtig, weil wir dachten, es gibt ja auch tatsächlich unterschiedliche Lebensfragen, Lebensthemen und Sichtweisen.
Und ein bisschen haben wir sicher auch von uns geschrieben. Also ich bin nicht Sophie, aber vieles von meinem Leben ist in Sophie.
Was ist das für eine Geschichte? Erzählen Sie uns. Also ich habe es ja nun gelesen, also es spielt unter anderem in Hamburg, aber nicht nur, es spielt auch im Osten.
Ja.
Es fängt in Hamburg an, geht in den Osten, geht nach Hamburg zurück. Was passiert da?
Wir haben uns gefragt, die Geschichten von Jesus, wenn sie eine Relevanz haben sollen heute, dann müsste das ja irgendeinen Bezug zu unserem Leben haben. Und wir haben uns gefragt, wie sähe das aus, wenn heute Jesus käme und jetzt gar nicht wiederkäme oder so. Das ist auch ein bisschen unsauber, ob der jetzt eigentlich wiederkommt oder neu kommt, man weiß es nicht so recht. Aber was würde passieren? Wie fänden die Geschichten, die in der Bibel stehen, heute statt?
Mhm.
Und das wollten wir durchbuchstabieren in unserem Leben. Und Matthias und ich leben nun mal in Hamburg. Also beginnt die Geschichte dort, in unserem Viertel, in unserem Umfeld, in unserem Alter, mit dem, was wir erleben. Und dann haben wir uns aber dennoch an den Bibelgeschichten immer entlang gehangelt. Und Jesus ist ja auch erstmal dann losgezogen auf Wanderschaft. Und wir haben ihn halt in den Osten ziehen lassen. Das hatte unterschiedliche Gründe. Einen davon aber, dass Matthias da tatsächlich auch ursprünglich herkommt. Also nicht dort, nicht aus Brandenburg, aber aus dem Osten.
Im Osten spielt dann auch das, was da im Osten zum Teil wirklich auch spielt, nämlich sie treffen auf Rechtsradikale, ja. Sie treffen auf Menschen, die sich so eine seltsame, ja, völkische Gemeinschaft geben und Lagerfeuer haben und Runen haben und die Frauen tragen Röcke und die Mädchen und so. Also das gibt's ja alles wirklich.
Genau, das ist alles auch genau recherchiert.
Mhm.
Auch da haben wir gedacht, wir wollen...
Es gibt auch die Dessous-Party.
Die Dessous-Party haben wir zwar in den Osten gelegt, aber da habe ich mal drüber gelesen und ich fand es so dermaßen skurril, dass mir diese Veranstaltung im Kopf geblieben ist.
Okay, aber das, was Sie recherchiert haben, diese rechte Szene?
Genau, die gibt es da ja tatsächlich.
Und warum haben Sie die genommen?
Weil wir gedacht haben, Jesus hat sich ja mit Themen seiner Zeit befasst. Also er hat sich ja nicht rausgehalten, sondern er ist ja mal reingegangen in das, was ihm vor die Füße kam, was gerade aktuell war. Und das ist ja aktuell. Und als wir geschrieben haben, fing gerade diese Fluchtkrise an. Also die ersten vielen Menschen kamen nach Deutschland und die ersten Übergriffe gab es. Und all das haben wir zum Thema gemacht. Die ersten Flüchtlingsheime brannten und das war ja nun leider im Osten. Und ja, wir haben uns gefragt, wie würde Jesus damit umgehen? Was wäre seine Haltung? Und das ist natürlich ein wenig Spekulation, aber wir haben immer versucht, uns an dem zu halten, was in der Bibel vorgegeben war.
Auf jeden Fall sagt Jesus nicht, das sind die Bösen, da gehen wir nicht hin, sondern er schickt ja Sophie und Alex richtig dahin, geht dahin, seid unter ihnen.
Genau, was auch schwierig war, weil wir dachten, das ist wahrscheinlich der Weg, den Jesus wählen würde, aber trotzdem ist es ja auch nicht das, was man sich so wünscht. Also Sophie und Alex wohnen dann in so einem Plattenbau am Rande einer kleinen Stadt und es ist keine Idylle. So kann man nicht sagen.
Erstaunlicherweise gibt es dann auf einmal Menschen, die auch selber Dinge können. Frau Eberle heißt sie?
Ja, Frau Eberle.
Und die organisiert dann einfach fleißig auf dem Marktplatz Kundgebungen und macht das alles ganz patent. Und das kommt so ein Gefühl von, ach, ich muss ja gar nicht, wir müssen ja gar nicht alles alleine machen. Es gibt ja Menschen, die das auch können. Und dann auf einmal wird Jesus sowieso abberufen und geht zurück nach Hamburg.
Genau, das war uns auch wichtig. Also es geht ja nicht darum, dass ein Superman kommt oder so eine Gruppe von Supermen, die eben mal die Sache da in Ordnung bringen. Das ist ja auch Quatsch. Also haben wir immer gedacht, okay, es geht darum, dass Menschen befähigt werden oder ermutigt werden auch. Also Menschen groß zu machen vielleicht, das ist vielleicht Jesus' Thema.
Jesus wird dann abberufen, er wird gebraucht in einem großen Lager von geflüchteten Menschen in Hamburg. Das ist eine Zeltstadt. Ist das auch so gewesen? Ist das eine Zeltstadt?
Genau, die gab es tatsächlich. Also es war tatsächlich so, wie ich schreibe.
In Hamburg sind die Container ausgegangen?
Ja, die Container waren wirklich ausgegangen, eine kurze Zeit. So, und es ist eine Zeltstadt gewesen.
Und da spielt der Hauptteil oder der ein bestimmten Drittel vom Buch spielt in dieser Zeltstadt.
Ja, so etwa, vielleicht ein Viertel, aber ja, genau, so etwa, ein wesentlicher Teil. Und dort kommt es dann ja irgendwie auch zum Höhepunkt, letztendlich.
Wobei es keine Kreuzigung ist.
Vielleicht nicht im klassischen Sinn, weil wir natürlich auch da uns gefragt haben, naja, wie könnte denn heute ein Mensch sterben? Also hier in Deutschland wird nun mal niemand ans Kreuz, also zum Glück niemand ans Kreuz geschlagen. Was wäre realistisch oder was könnte ein Szenario sein? Und das beschreiben wir. Das will ich natürlich jetzt nicht...
Wollte ich gerade sagen, das lassen wir...
Genau.
Spoilergefahr, das lassen wir offen, was da passiert. Wie gesagt, ich fand es sehr spannend. Was ich sehr berührend finde in dem Buch, dass es einfach ein Wissen darum geht, dass die biblischen Geschichten und das, von dem man weiß, dass es das Leben schöner, heller, weiter macht, dass man das weiß und es trotzdem nicht macht. Und darüber gibt es ein Wissen, warum Menschen eben Dinge tun oder nicht tun. Und an einer Stelle sagt, ich meine, Jesus sagt es zu Sophie, aber ich bin nicht ganz sicher, sagt er ja, Veränderung tut weh. Ich meine, Sophie ging es alles nicht schnell genug im Osten und Jesus sagt zu ihr, Veränderung tut eben weh. Mhm. Und um dieses Wissen, diese inneren Vorgänge, da glaube ich, dass darüber kann man nur schreiben, wenn man die bei sich selber kennt. Und darüber würde ich gleich gerne am Ende mit Ihnen sprechen. Aus Hamburg zu uns gekommen ist Susanne Niemeyer, eine Autorin. Und wir haben gerade von einem ihrer Bücher erzählt, Die große Freiheit, die Geschichte des Wasserwandlers. Das ist die Jesusgeschichte neu erzählt. Und ich habe gesagt, die Menschen sind so menschlich, die da vorkommen. Nicht nur Sophie und Alex, zum Beispiel auch syrische Flüchtlinge, die auch nicht die besseren Menschen sind, sondern Machos oder Businessmen oder was sie halt sind. So. Und ich glaube, dass man so von Menschen nur schreiben kann, wenn man über diese inneren Vorgänge, die machen, dass wir Angst haben oder neidisch sind oder einfach bequem sind und dass wir deswegen Dinge, von denen wir wissen, es wäre besser, die zu tun, weil dann wäre unsere Welt eine andere, nicht tun. Und ich glaube, man kann über diese Dinge nur schreiben, wenn man sie bei sich selber kennt oder erforscht hat.
Wahrscheinlich.
Wie kommt es denn, dass Sie ein Wissen über diese inneren Vorgänge haben?
Das
haben nicht alle Menschen so eine Fähigkeit zur Introspektion? Und
also ich glaube, das hat viel damit zu tun, den Mut zu haben, sich tatsächlich anzugucken und wahrzunehmen, was da ist, also was ich in einem Moment fühle. Und das ist ja manchmal irgendwas ganz Vordergründiges, aber im Hintergrund gibt es ja meist noch ganz andere Stimmen, die da sind. Also nicht so Stimmen, die einem eher unangenehm sind. Die
nicht Wo man so nicht gerne hingucken
Nein,
möchte.
Genau.
Wie machen Sie das denn, das Hingucken? Weil wenn Sie sie kennen, haben Sie hingeguckt.
Ich glaube,
ganz einfach.
Genau. Ich glaube zum einen durch Tagebuch schreiben. Es ist ja eine Art von Meditation, wenn man Tagebuch schreibt. Jedenfalls dann, wenn es nicht nur darum geht, einen chronologischen Ablauf eines Tages aufzuschreiben, sondern tatsächlich, was geht in mir vor. Und durch Meditation würde ich auch sagen.
Also, das heißt, Sie meditieren?
Ich mache das nicht richtig regelmäßig. Ich bin so eine schlechte, alles was regelmäßig ist, ich mache nicht regelmäßig Sport. Das wäre sicher besser für mich. Aber ich mache das immer wieder. Und irgendwann war ich mal im Kloster, da klagte ich einem Mönch, dass ich irgendwie da nie dranbleiben kann und dass mich das so ärgert, dass ich das nie schaffe. Und dann meinte er, naja, er fände es wichtig, dass man immer wieder wie ein Kompass sich ausrichtet. Und das fand ich ganz entlastend, weil ich dachte, ja, vielleicht ist es in meinem Leben auch so, dass ich immer wieder mal meditiere, dann wieder davon ablasse und es dann wiederfinde, weil es mir fehlt.
Wenn Sie meditieren, was oder wie meditieren Sie denn?
Auch das natürlich unterschiedlich. Zum einen mag ich tatsächlich eine ganz gegenstandslose Meditation, wo ich nur darauf achte, was ist, also mein Atem. Und zum anderen mag ich es aber auch das Herzensgebet. Also immer wieder, die klassische Formel ist ja, Jesus Christus, erbarme dich, unser oder meiner. Aber man kann ja auch andere Formeln nehmen. Also ich in dir, du in mir, mag ich zum Beispiel gern.
Haben Sie das gelernt? Sind Sie dabei begleitet worden?
Ich habe das immer wieder mal kennengelernt, einmal in jenem Haus im Moor. Da habe ich das erste Mal meditieren kennengelernt und war ganz fasziniert, auch da von der Weite, also was es bedeutet zu meditieren. Ich bin aber immer wieder auch in Klöster gefahren und habe kontemplative Exerzitien gemacht und unterschiedliche Arten von Meditation kennengelernt.
Wenn Sie sagen, ich war immer davon fasziniert, was es bedeutet zu meditieren, was bedeutet es denn?
Ich finde tatsächlich, das ist viel weiter, weil es nicht darum geht, irgendetwas gut zu machen oder richtig zu machen, sondern alles zuzulassen und nur wahrzunehmen, was da ist, nicht lenken zu wollen.
Das. Und aber auch sich selber in dem Ganzen wahrzunehmen, weil sonst kämen ja nicht diese Stimmen im Hintergrund.
Ja, aber genau. Ich bin ja auf mich selbst geworfen dann, weil mein Atem ist das Nächste einfach. Und gerade beim Meditieren steigen ja die unangenehmsten Gedanken auf. Also mal die ganz platten auch, dass man auf einmal an Apfelkuchen denkt, obwohl man an hehre Dinge, gerade an hehre Dinge nicht denken will. Und da muss man irgendwie mit klarkommen, dass man eigentlich beim Meditieren dauernd wieder scheitert.
Also, das war ja nur eine, ich habe beim Lesen einfach nur gedacht, irgendeinen Grund muss es haben, dass sie so von den Menschen schreiben können und von all dem, was eben da ist. Weil in diesem Wasserwandlerbuch, also in dem Jesusbuch, sind auch die Menschen, die Jesus folgen, scheitern auch andauernd.
Da bin ich einfach Donald Duck geprägt, würde ich mal sagen. Also ich habe als Kind oder auch als Erwachsene die Geschichten von Donald Duck, die von Karl Barks, sehr geliebt, weil es immer darum geht, ums Scheitern und ums Wiederaufstehen. Und um den Wunsch, ein guter Mensch zu sein, ein besserer Mensch zu sein, dran zu scheitern und wieder es zu versuchen.
Der Kompass, an dem man sich immer wieder ausrichtet.
Genau.
Was würden Sie denn sagen, ist Ihr Kompass?
Das ist eine gute Frage. Ich würde tatsächlich das Gott nennen.
Und wie machen Sie das? Wie richten, also was ist Ihr Kompass? Was nehmen Sie in die Hand, damit Sie sehen können, ah, da ist Norden?
Ich glaube, ich nehme gar nichts in die Hand, sondern ich frage mich tatsächlich, wo ist Gott?
Also Sie nehmen eine Frage in die Hand?
Ja, vielleicht so.
Sie fragen, wo ist Gott?
Ja, und da schaue ich hin dann. Oder dahin bewege ich mich dann.
Okay, wenn Sie diese Frage in die Hand nehmen, wo ist Gott, in dem, Sie haben gesagt, ich kann die Frage nicht beantworten, was ich in 10 Jahren bin, aber vielleicht mögen Sie die Frage beantworten, was Sie sich wünschen, was noch passiert in Ihrem Leben.
Puh, das ist eine große Frage. Ich wünsche mir, dass ich noch viel schreiben kann. Das ist tatsächlich ein Wunsch. Also das, ich finde, es ist eine großartige Möglichkeit, vom Schreiben zu leben. Und wenn ich das weiter darf, also wenn das weitergeht, dann wäre ich schon sehr glücklich. Und dann, wenn ich ein bisschen träumen darf, dann hätte ich gern ein kleines Häuschen, ein ganz kleines Häuschen am Wasser.
Ein kleines Häuschen am Wasser. Okay, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie ein kleines Häuschen am Wasser finden und darin vom Schreiben leben können.
Das wäre schön, vielen Dank.
Das wünsche ich aber eigentlich gar nicht nur Ihnen, das wünsche ich auch uns, weil wenn Sie weiter schreiben, können wir weiter Texte von Ihnen lesen.
Das wäre schön.
Das wäre sehr schön. Susanne Niemeyer, ich danke Ihnen, dass Sie den weiten Weg zu uns auf sich genommen haben und uns an Ihren Worten, Ihren Texten, Ihren Geschichten und Ihrem Leben haben teilhaben lassen. Das ist nicht selbstverständlich und danke dafür.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich danke auch allen, die zugehört haben, die eingeschaltet haben. Und ich hoffe sehr, dass bei so viel Inspiration oder wenn wir so viel über Inspiration gesprochen haben, etwas dabei war, was Sie inspiriert zu Ihrem eigenen Leben. Es muss ja nicht der Engelimbiss um die Ecke sein, der vielleicht auch gar nicht an einem Strand liegt, sondern einfach, dass Sie in Ihrem Leben ein bisschen Poesie und ein bisschen Pippi Lotta, die ist ja auch immer dabei, wiederfinden. Am Mikrofon war Angela Krumpenmann, sie ist gut.